Und zwar, ich finde in der heutigen Zeit noch problematisch dieser Hirtenaustausch, wenn man das so sagen kann, weil die Gemeinden sind ja so verschieden. Und wie praktiziert man das, wenn man in der Nähe keine Gemeinde hat? Ich sage jetzt nicht, mit denen man sich wohlfühlt, aber die haben ein bisschen die gleiche Richtung hat, weil das andere fände ich da nicht gut, wenn die Gemeinde die andere irgendwie ausschert, fälschlicherweise. Wie muss man die Zusammenarbeit dann, oder gibt es dann keine Zusammenarbeit?
Von Zusammenarbeit war jetzt nicht die Rede.
Der Austausch dieser Gemeindeleiter da hier ist ja wichtig, offenbar.
Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich weiß nicht genau. Von Austausch zwischen Gemeinden?
Ja, von Hirten. Ich habe das falsch verstanden.
Die Hirten haben ihre Aufgabe jeweils an einem Ort aber es gibt in der neutestamentlichen Zeit Apostel oder Lehrer des Wortes Gottes, die ihnen, wir könnten sagen, in gewissem Maße übergeordnet sind. Sie sind zwischengemeindliche Lehrer des Wortes Gottes. Natürlich können sie als Hirten betrachtet werden, aber sie sind nicht Hirten von Ortsgemeinden, sondern Hirten der Gemeinde Jesu schlechthin. Und diese bürden sich nicht auf. Sie stehen einfach zur Verfügung. Ich persönlich habe einen solchen Dienst, aber ich werde eingeladen, sehr, sehr selten, höchst selten, dass ich etwas von mir aus organisiere. Dieses Seminar ist eine Ausnahme. Ja. Es lag mir daran, einmal über dieses Thema zu sprechen, und es war ein Versuch, als Thomas in Kanada war. Im Mai haben wir darüber gesprochen und überlegt, ob wir so etwas tun könnten. Man hat es anberaumt und eingeladen, und ich bin überrascht, dass so viele gekommen sind. Ich dachte, wir würden so unter uns vielleicht so 10 Leute vielleicht sein, und dann könnte ich einfach austauschen, aber jetzt muss ich referieren. Ja, also, aber ansonsten werde ich einfach eingeladen. Aber ich weiß nicht, wie das in der neutestamentlichen Zeit war. Ich denke, die Brüder sind schon einfach aufgetaucht und konnten sich es oft leisten, weil das Vertrauen ihnen grundsätzlich entgegengebracht war, dort präsent zu sein und zu lehren. Heute, wo wir 2000 Jahre sehr farbenreiche Geschichte haben, ist es schwieriger. Das gebe ich zu. Und da muss man schon vorsichtig sein, dass man nicht sich da, dass man sich nicht selbst einlädt, beziehungsweise selbst, wie?
Aufdrängt.
Aufdrängt, danke, ja. Und besonders, weil so viel falsche Lehren zwischen aufgekommen ist, wird es sehr schwierig. Manchmal habe ich Bedingungen für meinen Dienst, wenn ich eingeladen werde. Aber grundsätzlich bin ich bereit gewesen, auch dort zu gehen, wo ich nicht mit allem einverstanden war, wenn mir keine Bedingungen gestellt wurden. Dann halte ich mich frei, auch mal Dinge anzusprechen, die vielleicht dort nicht in Ordnung sind. Aber wenn mir Bedingungen gestellt werden sollten, wenn ich nicht frei wäre, Gottes Wort zu verkünden, dann wollte ich nicht gehen. Nein. Hat es andere Fragen desbezüglich? Ja, vielleicht können Sie die noch einmal wiederholen.
Also ein Hirten, jetzt ein Hirtendienst mit all diesen Aufgaben, ja. Wenn man dann beruflich so 120% engagiert ist.
Dann wird er wohl nicht Hirte sein können, nein. Denn er kann ja nur 100%ig arbeiten. Aber ich denke, wir kommen auch zu der Frage. Ja, auch zu der. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Übrigens noch zu der selbstlosen Bereitschaft, selbstlos zu arbeiten. Ein grundsätzliches Wort. Paulus legt den Ältesten von Ephesus nahe, ihn als Beispiel zu nehmen, der bereit war, sein eigenes Brot zu verdienen. Und auch bereit war, von dem, das er verdient hatte, weiterzugeben, anderen zu geben. Er sagte, man sollte an das Wort Jesu denken, es sei seliger zu geben als zu nehmen. Wir leben in einer Zeit, wo viele Reichgottesarbeiter auch von Gaben von Christenleben und viele Missionare von Missionsgesellschaften brauchen einen Freundeskreis, der sie unterstützt. Und in der Gemeinde Jesu ist es nun gleichsam, hat es sich eingebürgert, diese Einstellung bzw. diese Auffassung, Missionare unterstützt man, weil sie Missionare sind. Und wenn sie nach Hause kommen, nun, dann sind sie zu Hause. Dann sind sie ja nicht Missionare und dann brauchen sie nicht mehr unterstützt zu werden. Oder sie besuchen eine Schule. Ja. Nun, dann sind sie ja nicht Missionare. Weil sie nicht Missionare sind, unterstützt man sie nicht. Ja. Dieses Problem kennen wir vielleicht auch nicht. Mir, weil ich in der Mission tätig bin, auch mit Weltmissionsfragen zu tun gehabt habe, habe ich mich gefragt, wie ist das grundsätzlich von der Schrift her mit der Unterstützungsfrage? Und dann ist mir klar geworden, jeder Mensch grundsätzlich ist verantwortlich, sein eigenes Brot zu verdienen. Jeder. Gott erwartet einfach von erwachsenen Menschen, dass sie arbeiten und dass sie sich ihr Brot dann auf diese Weise verdienen. Den Thessalonichern schreibt er, wenn jemand nicht arbeiten will, braucht er auch nicht zu essen. Ich denke, er geht so weit zu sagen, dass er sagt, er soll nicht essen. Ja. Mit anderen Worten, solchen Leuten sollten wir auch nicht unterstützen. Aber die Schrift lehrt uns andererseits, dass es arme Menschen gibt. Und armen Menschen hilft man. Das lehrt die Schrift auch. Das hat Jesus seinen eigenen Jüngern deutlich gemacht. Sie hatten eine Kasse, aus der auch für die Armen etwas war. Wie ist es nun mit den Reichgottesarbeitern? Man unterstützt sie, weil sie arm sind. Nicht, weil sie Missionare sind, sondern weil sie arm sind. Wenn jemand bereit ist, seine Zeit für den Herrn zu verwenden und selbstlos zu arbeiten, dann lehrt die Schrift, dass es gut ist, solche Leute zu unterstützen. Warum? Weil sie dadurch weniger Zeit haben, ihr eigenes Brot zu verdienen. Paulus ist derart ein Beispiel gewesen, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat, wahrscheinlich sehr wenig geschlafen hat, um hier ein Beispiel zu setzen. Das ist erstaunlich. Und jeder Missionar sollte bereit sein, seine eigenen Unkosten zu bestreiten. Ich persönlich wollte diesen Weg gehen in meinem Leben. Als ich vom Krieg nach Hause kam, wurde uns nach Hause kommenden Soldaten die Gelegenheit gegeben, uns vorzubereiten auf irdische Berufe, was immer wir aufgreifen wollten, da würde die Regierung uns unterstützen. Und ich wollte auf die Landwirtschaft und wollte dann mich etablieren und genügend Geld auf diese Weise verdienen, sodass ich dann mich selbst unterstützen konnte in der Reichgottesarbeit. Ich wollte dann später doch dem Herrn in der Wortverkündigung dienen. Aber diesen Weg hat Gott für mich persönlich versperrt. Es gelang mir nicht. Und unverrichteter Dinge kam ich nach einem Tag des Suchens und Umhersehens nach Hause und schlug meine Bibel auf. Und der Herr ließ mich das Wort lesen: Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die ewiglich ist. Und das schien mir schien der Herr wollte mir sagen: Dein Weg ist nicht dieser Weg. Vertrau ihm. Und da ist uns beide, Karl und mir, Hudson Taylor ein großes Beispiel gewesen. Und wir haben dann einfach dem Herrn vertraut. Das war unser Weg. Das ist nicht der Weg eines jeden. Der Herr führt einen jeden etwas anders. Aber grundsätzlich sollten wir bereit sein zu arbeiten und fleißig zu arbeiten. Und der Herr, jeder von uns, ob er im Beruf steht und einen Gehalt bekommt oder einen Lohn, jeder muss dem Herrn vertrauen. Wie schnell man arbeitslos werden kann, das erleben wir in unserer Zeit. Gerade gestern, heute ist Freitag, Mittwoch waren wir in Deutschland, ja? Besuchten wir Freunde und der Bruder erzählte mir, stand in der Verantwortung. Und bei einem Treffen von Reichgottesarbeitern hatte er vorgeschlagen, dass man ein Budget aufstelle. Und dann sagte ein anderer Bruder: Da höre ich den Mann von der Industrie sprechen. Er war gleichzeitig ein sehr Verantwortlicher in einer Firma. Aber wir sind ein Glaubenswerk, hieß es. Es ging um eine Gemeinschaftsbewegung. Und dann sagte er: Wir sind auch ein Glaubenswerk. Wir wissen nie, welche Aufträge wir bekommen werden. Und er erzählte mir übrigens auch, wie das eine Gebetserhörung für ihn sei. Jetzt, wo er oben in der Verantwortung war, war es nicht nur eine Verantwortung in Bezug auf eine gewisse Branche, einen gewissen Bereich, sondern jetzt hatte er die Verantwortung für alles, auch für die Aufträge und so weiter. Und dann betete er. Und als dann die Aufträge kamen, freute sich ein Mitarbeiter. Dann sagte dieser Bruder zu ihm: Übrigens, von mir aus ist das eine Gebetserhörung. Konnte ihm ein Zeugnis sein, das. Also jeder von uns darf dem Herrn vertrauen, auch in seinem Berufsleben, und wissen, dass der Herr dort versorgt. Diese grundsätzlichen Worte, denke ich, sind auch noch am Platz an dieser Stelle. Wir fahren weiter. Woran sollte ein Hirte als Haushalter denken? Ein viertes, klein d: Die Gemeinde ist nicht seine Gemeinde. Die Kanzel ist nicht seine Kanzel. Die Gemeinde, die Menschen sind Gottes, sind sein Eigentum. Daran erinnert Paulus die Ältesten von Ephesus. in der Apostelgeschichte 20, Vers 28. Es ist die Gemeinde Gottes, die er sich erkauft hat mit dem Blut seines eigenen. Zweimal also. Der, durch den er kaufte, war sein Eigentum, sein Sohn. Das Blut war sein Blut. Und er hat sich die Gemeinde als sein Eigentum erkauft. Sie ist seine Gemeinde. Das sollten wir nie vergessen. Die Schafe sind nicht unsere Schafe, sondern sie sind uns anvertraut. Die Herde ist uns anvertraut. Auch so in der Apostelgeschichte, 1. Petrus, 1. Petrus 5, 2 und 3, die kleine Herde Gottes, nicht unsere Herde. Wir sind Verwalter, wir sind Haushalter und wir werden eines Tages wie leibeigene Knechte Verantwortung ablegen müssen. Klein e, ein fünftes, klein e. Der Hirte sollte daran denken, Gott kann ihm auch noch einen anderen Dienst geben. Gott kann ihm einen anderen Dienst geben. Es ist nicht gesagt, wenn wir eine gewisse Begabung haben, eine gewisse Verantwortung mit dieser Begabung, mit dieser Gnadengabe, dass wir nur diese Aufgabe in Zukunft zu bestreiten haben. In der Gemeinde Jesu kann jemand sowohl Hand als Fuß sein, Auge als Ohr. In der Gemeinde von Antiochien hat es Propheten und Lehrer, und die Namen werden uns aufgezählt. Plötzlich kommt das Wort Gottes an diese Gemeinde bzw. an die Leitung. Stellt mir frei zwei aus eurer Mitte. Die werden jetzt zu einem anderen Dienst gerufen. Zu einem Dienst, sagt Gott, zu dem ich mir sie bestellt habe. Ja. Das trifft zu für Diakone. Philippus und Stephanus werden Zeugen des Evangeliums, Evangelisten. Hirten können Evangelisten oder Missionare werden oder Apostel. Je nachdem. Der Herr kann weiterrufen. Dafür sollte man offen sein. Ansonsten, bis so etwas kommt, soll man treu sein, wo der Herr uns hingestellt hat. Klein f, ein letztes. Zu bedenken ist, treuer Dienst wird nicht unbelohnt bleiben. Treuer Dienst wird nicht unbelohnt bleiben. Hier selbstlos arbeiten für Gott, der aber niemandem etwas schuldig bleibt. 1. Petrus 5, Vers 4. Wenn der Erzhirte kommt, dann kommt mit ihm der Lohn für seine Diener, die Unterhirten. Das war Groß B gewesen, der Dienst des Hirten mit seinen Aufgaben. Noch kurz Groß C, bevor wir diesen Bereich verlassen. Groß C, wir sind immer noch bei der Besprechung des Dienstes. Dieses Mal die Dienstzeit des Hirten. Die Dienstzeit. Wie lange ist man Hirte? Die Frage kann sehr einfach beantwortet werden, solange die Voraussetzungen erfüllt sind. Denn die Voraussetzungen bestimmen sein Hirtesein. Jemand ist Hirte Kraft der Voraussetzungen. Und solange diese Voraussetzungen gelten, ist er das, wofür er die Voraussetzungen hat. Diese bestimmen sein Ältestersein, sein Hirtesein. Dieses trifft auch dann zu, wenn er alt wird. Erfüllt er die Voraussetzungen, ist er Hirte. Nicht darf er es sein, Gott hat ihn eingesetzt. Und solange er die Voraussetzungen erfüllt, ist er von Gottes wegen Hirte. ob er alt oder jung ist. Alter hat nichts zu sagen. Schwäche hat etwas zu sagen, aber nicht Alter. Mose ist 120 Jahre alt, aber nicht schwach und ist immer noch Hirte des Volkes Israels. Ja. Also, ob er alt oder jung ist, die Frage ist nicht, wie alt ist er, 55, 60, 65, sondern erfüllt er die Voraussetzungen? Das ist die Frage. In jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht. Das gilt auch weiter, wenn er angeklagt wird. 1. Timotheus 5, dort die Verse 19 bis 22. Das kann kommen, dass ein Hirte einmal angeklagt wird von anderen Christen. Und dann ist die Frage, soll er abgesetzt werden oder nicht? Die Frage ist nicht, wird er angeklagt und Kraft dessen darf er nicht Hirte sein, sondern erfüllt er die Voraussetzungen? Wird er zu Recht angeklagt? Und ferner, wenn er angeklagt wird, zu Recht, tangiert das die Voraussetzungen oder ist das eine bagatelle Angelegenheit, die bald erledigt werden kann? Handelt es sich eventuell um ein Missverständnis? Die Frage bleibt, erfüllt er die Voraussetzungen? Eine dritte Situation. Dieses gilt, wenn er umzieht von einem Ort zu anderen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht wird er versetzt beruflich. Vielleicht geht es um die Schule seiner Kinder, wir wissen nicht. Aber wenn er umzieht, bleibt die Frage, erfüllt er die Voraussetzungen für einen Hirten? Und wenn er das tut, dann ist er vor Gott ein Hirte. Aber jetzt haben wir eine neue Situation. Er ist nicht mehr im vertrauten Kreis derer, die ihn kennen. Möglicherweise kennt ihn die Gruppe von Christen nicht, wo er jetzt hinkommt. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Wenn er nicht gekannt wird, muss ein gewisser Zeitraum eingeräumt werden, in welchem die Gemeindeleitung, die ja die Verantwortung trägt, die bereits vorhanden ist, dort ist, es muss ein gewisser Zeitraum gegeben werden, um diesen, der Hirte war, in einer anderen Gemeinde, um ihn kennenzulernen, seine Gaben, seine Voraussetzungen, damit sie ihn auch anerkennen dürfen. Denn jede Gemeinde schuldet es Gott, alle die, die Gott begabt und vorbereitet, als Älteste anzuerkennen. Keine Gemeinde schafft ihre Ältesten, sondern Gott setzt sie ein. Und die Gemeinde hat die Aufgabe, das anzuerkennen, was Gott tut. Und wenn jetzt jemand nicht bekannt ist, dann muss diese Zeit gegeben werden, in welcher er erkannt werden kann und anerkannt werden kann. Nicht er selbst bürdet sich der Gemeinde auf oder drängt sich ihr auf, sondern er kann zeugnishaft mitteilen, überhaupt als Christ wird er das wohl auch tun, sich vorstellen, wohl man interessiert sich für neue Leute. Hier ist jetzt ein neuer Christ in der Gemeindereihe, im Kreis der Gläubigen. Wo kommen Sie her? Was haben Sie gemacht? Und so weiter. Und dann wird bald bekannt, dass er Verantwortung getragen hat. Oh, das interessiert. Und so weiter. Waltet die Liebe, waltet die Ehrfurcht vor Gott, waltet Schriftkenntnis, dann ist dieses kein Problem. Dann kann das problemlos gelöst werden oder geregelt werden. So viel zu Römisch 2. Und das war der Dienst des Hirten. Und wir kommen jetzt zu Römisch 3. Dem Weg ins Hirtenamt. Und da, denke ich, wird es interessant für den einen oder anderen, wenn es bis jetzt noch nicht war. Der Weg ins Hirtenamt. 6 Richtlinien für diesen Weg, in diese Richtung. Groß A. Dies war Römisch 3, Groß 3. Groß A. Gott bestimmt und begabt. Gott bestimmt und begabt. Zu diesem habe ich schon eben etwas gesagt. Ich erinnere an Epheser 4, Vers 11, wo das Dienstamt von Jesus selbst, dem Herrn der Gemeinde, eingesetzt ist. Aber auch jeder, der diesen Dienst übernimmt, wird vom Heiligen Geist bestimmt, nach der Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und noch einmal, 1. Korinther 12, wo wir das Bild von dem Leib haben. Gott setzt ein, der Heilige Geist gibt Gnadengaben. Jesus ist der Herr. Vielleicht sollten wir die Stelle lesen, 1. Korinther 12. Ab Vers 4. Es sind verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Mit anderen Worten, es ist der Geist, der die Gnadengaben verteilt, der sie gibt. Manche mit der Wiedergeburt, mit der Zuwendung des Heils, manche oder einige vielleicht später. Auch sind es verschiedene Dienste mit diesen Gnadengaben natürlich. Und es ist derselbe Herr. So wie es derselbe Geist ist, der die Gnadengaben gibt, so ist es derselbe Herr Jesus, der Herr der Gemeinde, der die Dienste mit diesen Gnadengaben leitet. Er bestimmt sie, erfüllt sie mit Menschen und so weiter. Und ein weiteres, Vers 6. Und es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden wird die Offenbarung des Geistes zur Förderung gegeben. Der Geist schenkt, damit gefördert wird. Was wer? Zu schnell fügt der Übersetzer an dieser Stelle etwas hinzu. Das darf er nicht. Es steht nur im Grundtext, einem jeden wird die Offenbarung des Geistes zur Förderung gegeben. Wenn wir fragen, was, wer wird gefördert, dann haben wir zwei Antworten. Erstens Gott. Nach 1. Petrus Kapitel 4 dienen Gnadengaben zur Verherrlichung Gottes. Seine Ehre wird gefördert durch den Dienst mit Gnadengaben. Zweitens, die Gemeinde wird gefördert mit den Diensten, mit diesen Gnadengaben. Es gibt noch eine dritte Antwort. Die Welt wird gefördert, denn nicht nur in der Gemeinde wird mit Gnadengaben gedient, sondern auch außerhalb der Gemeinde in der Welt. Aber von diesen Versen lernen wir, wie stark der Anteil der Dreieinigkeit ist an der Bestimmung von Hirten. Vers 28 im selben Kapitel. Und es setzte Gott in der Gemeinde im Einzelnen. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und um die geht es jetzt. Gott setzt sie ein. Groß B, eine zweite Richtlinie für den Weg ins Hirtenamt. Ein eigener Wunsch darf vorhanden sein. Ein eigener Wunsch, Hirte zu werden oder zu sein, darf vorhanden sein. 1. Timotheus, Kapitel 3. Treu ist das Wort. Es wird uns nie im Stich lassen. Wenn jemand sich nach einer Aufseherschaft ausstreckt, verlangt ihn nach einer edlen Wirksamkeit. Nun, dieser eigene Wunsch, wo kommt er her? Wenn er ein legitimer Wunsch ist, kommt er von Gott. Gaben treiben, Gaben wecken den Wunsch, mit ihnen tätig zu werden. Das, wofür man begabt ist, schafft Interesse. Und wo die Interessen liegen, da will man etwas tun in diesem Bereich. Und hat nun Gott jemandem Hirtengaben gegeben, und es sind eine Anzahl von Begabungen, die da notwendig sind, dann natürlich erwächst in einem solchen, der ja auch vor dem Herrn zu leben hat, wenn er geistlich gesinnt ist, und das muss er sein, wenn er in Frage kommt, dann wird er diesen Wunsch bekommen, ein Hirte zu sein. Das heißt, es kann gut möglich sein, dass das so kommt. Und wie Paulus sagt, ein eigener Wunsch ist durchaus legitim. Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3, Vers 1. Werdet nicht Lehrer in großer Zahl, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein größeres Urteil empfangen werden. Da setzt Jakobus voraus, dass jemand Lehrer sein möchte. Das ist durchaus angebracht, nur lass es nicht zu viele sein. Denn bedenkt, dass das eine große Verantwortung mit sich bringt. Nicht zu schnell also Lehrer werden wollen. Da erzählt man eine nette Geschichte von einem jungen Mann, der hatte am Himmel zwei Buchstaben gesehen. Und wenn ich das jetzt in Deutsch übersetze, dann würde das heißen PM. Und er kam zum, das klappt nicht im Deutschen, Entschuldigung. Ich sage, es waren die Buchstaben PC. Und er ging zur Gemeindeleitung und sagte, er sei vom Herrn berufen worden, Christus zu predigen. Predige Christus hieß das für ihn, ja. Worauf er belehrt wurde, nee, das hieße nicht predige Christus, das hieße plow corn, pflüge Mais. Das ist auf der Linie von Jakobus, der ein sehr praktischer Mann war. Der Wunsch darf vorhanden sein, aber er muss auch begründet sein, nicht wahr? Und wenn er echt ist und von Gott ist, dann wird er auch zu sehen sein. Groß C, eine dritte Richtlinie. Zuvorige Lehrtätigkeit ist erwünscht. Bevor er Hirte wird, ist es erwünscht, ist es wünschenswert, dass er sich bereits betätigt hat in dieser Aufgabe, die dazu gehört. Und das ist möglich in der neutestamentlichen Gemeinde. Einige Schriftstellen. 1. Korinther, Kapitel 14. 1. Korinther 14. Vers 26. Wie ist es also, Brüder? Wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Er hat einen Psalm, Er hat eine Lehre und so weiter. Wenn ein Christ eine Lehre mitbringt, jeder Christ darf zu Wort kommen, früher oder später. Hat jemand eine Lehre, dann darf er sie anbringen. Und dann wird man sehen, ob er lehren kann oder nicht. Ob er vielleicht als Lehrer eingesetzt werden kann oder anerkannt werden kann. Kapitel 3, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Jeder Christ ist Priester im Tempel Gottes und darf dort dienen. Und wenn er dort dient und den Tempel nicht schädigt, dann wird man schon erkennen, ob er fähig ist, das zu tun. Titus 1, Vers 9. Titus 1, Vers 9. Paulus bespricht die Voraussetzungen für einen Aufseher und sagt, einer, der sich an das zuverlässige Wort der Lehre hält. Also, offensichtlich hat er sich beteiligt an dem Lehren in der Gemeinde. Die Predigt, wie wir sie heute kennen, kennt die neutestamentliche Gemeinde ja nicht. Jeder Christ trägt etwas bei, das eine Mal wird es kürzer sein, das andere Mal länger. Und wenn ein Christ jetzt wortgemäß einen Lehrinhalt weitergibt, kann er erkannt werden als fähig dazu, damit er in der gesunden Lehre aufrufen und Zuspruch geben kann und auch die Widersprechenden zurechtweisen kann. Wenn er sich darin betätigt hat, dann kann er als solcher erkannt werden. Also zu wohlige Lehrtätigkeit ist erwünscht. Auch in Hebräer Kapitel 5 wird ja gegen Ende des Kapitels gesagt, dass Christen Lehrer sein sollten. Hebräer Kapitel 5. Vers 12. Denn wo ihr der Zeit nach, das heißt im Blick auf die Zeitlänge, in der ihr bereits Christen seid, Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass euch gelehrt wird. Jeder Christ sollte bereit sein, etwas an Lehre weiterzugeben. Der eine tut es mehr als der andere, und wer diese Begabung hat, wird dann erkannt. Groß D, eine vierte Richtlinie. Die Führung der Gemeinde hält grundsätzlich Ausschau. Das gehört zu ihren Aufgaben. Epheser 4, die Verse 11 und 12. Epheser 4, die Verse 11 und 12. Und er selbst, der Christus, gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten und jetzt andere zu Hirten und Lehrer. Wozu? Wozu sind Hirten eingesetzt? Zwecks Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Nicht damit sie alles tun, sondern damit sie andere Anweisungen anweisen, wie es getan werden soll, damit sie es tun. Jeder Christ soll die Arbeit tun. Und die Hirten sollen zeigen, wie es getan wird. Natürlich müssen sie mit dem Beispiel vorangehen. Sie haben zwei Aufgaben, zu dienen und zu zeigen, wie man dient. Aber eben, sie haben die Aufgabe, andere zuzurüsten. Und wenn sie dabei sind, dieses zu tun, werden sie offene Augen haben für Begabung und Aufgabe, für beides. Danach sollen sie Ausschau halten. Noch einmal 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir gehört hast, 2:2:2. Was du von mir gehört hast, teile anderen mit, die bereit sein werden, andere zu lehren. Also, es muss Ausschau gehalten werden nach solchen, die solche Voraussetzungen eventuell hätten. Also die Führung der Gemeinde hält Ausschau, ob es solche gibt, die ins Hirtenamt, in diesen Hirtendienst mit einbezogen werden könnten. Groß E. Die Gemeinde als solche kann einbezogen werden. Das habe ich auch lernen müssen als Gemeindeleiter. Die Gemeinde kann einbezogen werden. Epheser 4, Vers 16. Als wir solche Fragen in unserer Gemeinde besprachen, wurde ich an diesen Text erinnert und ich bin dankbar dafür. Epheser 4, Vers 16. Von dem aus, das heißt vom Christus aus, der ganze Leib wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk als ein darreichendes Gelenk, nach dem Wirken eines Teils, das heißt eines jeden Teils, in Maß, in seinem Maß, sich das Wachstum des Leibes bewirkt, sodass er, der Leib, sich selbst baut in Liebe. Ein wunderschöner Vers. Jeder Christ trägt Mitverantwortung für den Aufbau des Leibes. Und das bringt es mit sich, dass auch jeder Christ ein Hirte ist, ein Aufseher ist. Bin ich meines Bruders Hüter? Jawohl. Und jeder Christ kann der Gemeindeleitung helfen, Ausschau zu halten nach möglichen potenziellen Lehrern oder Aufsehern in der Gemeinde. Und ein sechstes, eine letzte Richtlinie, Groß F. Der neue Älteste wird anerkannt. Hat nun oder ist nun jemand erkannt worden als begabt, erfüllt er die Voraussetzungen, die noch zu nennen sind, dann darf er anerkannt werden. Diese Anerkennung kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. In unserer Gemeinde in Basel haben wir die Handauflegung nicht praktiziert. Wir waren eine Gemeinde mit einer großen vorderen Tür und einer großen hinteren Tür. Was heißt das? Viele kamen und viele gingen. Nicht, weil es ihnen eventuell nicht gefiel, einige schon, aber weil sie wieder wegzogen. Wir waren eine englischsprachige Gemeinde und standen Englischsprachigen, die also lieber in englischer Sprache Gemeinschaft haben wollten. Das war nicht nur für solche, für die die englische Sprache Muttersprache war, sondern auch für Menschen aus Asien, Afrika, Südamerika und so weiter, die ja nicht notwendigerweise Deutsch sprachen, aber Englisch. Vielleicht waren sie Chemiker, vielleicht Musiker, was immer auch. Und in Basel wurde überhaupt grundsätzlich viel Englisch gesprochen, sodass wir sehr viele Leute hatten in unserer Gemeinde, aus fast sämtliche Farben. In einer solchen Gemeinde fanden wir es nicht für ratsam, ein zu starkes Zeichen zu setzen für einen eingesetzten Hirten. Wir haben der Gemeinde Gelegenheit gegeben, zu prüfen, wenn wir meinten, jemand käme in Frage. Und nach einer gewissen Zeit, wenn keine Einwände kamen, haben wir bekannt gegeben, diese Person wird nun anerkannt und zugezählt zur Ältestenschaft. Aber wenn eine Gemeinde ziemlich fest ist, stationär ist, dann finde ich es angebracht, dass auch unter Handauflegung diese Anerkennung geschieht. Aber die Schrift spricht nicht von einer Einsegnung. Das ist ein von Menschen geschaffenes Wort. Und ich finde es ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, wie eine Einsegnung stattfinden soll. Was soll das? Kann man überhaupt in etwas hinein segnen? Was heißt es zu segnen? Ja. Ich finde die Formulierung bereits problematisch. Die Formulierung Ordination ist ebenfalls problematisch. Auch diese kennt die Schrift nicht. Übrigens, eine Handauflegung bedeutet noch nicht eine feste Einsetzung zum Dienst. Es gibt die Handauflegung in verschiedener Hinsicht. Und übrigens ist die Handauflegung auch nie verordnet, wie Taufe und das Mahl des Herrn. Es gibt zwei Verordnungen, aber die Handauflegung ist nicht eine Verordnung. Sie ist also fakultativ, aber sie ist eine gute Verordnung, sie ist eine gute Sache. Und ich bin dafür, dass normalerweise ein Ältester auf diese Weise Anerkennung erfährt. So viel für heute Abend. Morgen früh, so der Herr will und wir leben. Fortsetzung.